Tja, und damit willkommen hier beim Suhrkamp Espresso und auch willkommen bei einer neuen Videoreihe von Suhrkamp. Und ich erkläre Ihnen mal ganz kurz, was wir jetzt in der nächsten Zeit vorhaben. Wir werden Ihnen regelmäßig jeweils zu einem Thema vier Bücher vorstellen. Und wir werden das auf etwas ungewöhnliche Art und Weise machen. Wir werden nämlich mit den Lektoren reden. Wir werden also gucken, wie die mit diesen Büchern arbeiten, wie das Arbeiten mit den Autoren ist. Und vier Bücher, das heißt Espresso, wir sollten gleich loslegen. Wir fangen nämlich heute mit einem Thema an, was die Gesellschaft extrem gerade beschäftigt. Es geht um Radikalisierung, es geht um Hass. Und wir beginnen mit einer Schrift, die nicht neu ist, sondern die auch schon ins Jahr 1967 zurückreicht. Der deutsche Philosoph und Soziologe Theodor W. Adorno hat nämlich an der Wiener Universität einen Vortrag gehalten, und zwar zum Thema Rechtsradikalismus. Jetzt hat Suhrkamp das Buch Aspekte des neuen Rechtsradikalismus im Juli veröffentlicht, also quasi zum 50. Todestag Adornos. Und Frau Gilmer steht hier bei mir. Wie ganz genau wurde denn bitteschön diese quasi alte Schrift wiederentdeckt?
Also es ist so, dass wir ja seit vielen, vielen Jahren Adorno publizieren, unter anderem auch die Nachlassschriften. Und da stand jetzt an und steht an, erscheint dieser Tage der Band mit den Vorträgen Adornos. Mhm. Und als ich das Manuskript gelesen habe, der Vorträge, dachte ich, wow, das ist ein wahnsinnig interessanter Text. Also alle Texte von Adorno sind interessant.
Absolut.
Aber der Text hat mich sozusagen sofort angesprungen, weil ich dachte, es kann nicht sein, dass vor 40 Jahren da Dinge drin stehen, die eigentlich für heute noch interessant sind.
Aber was sind das für Dinge? Also was hat der, was jetzt meinetwegen andere zeitgenössische Autoren leider nicht mitbringen?
Also ehrlich gesagt, er bringt vielleicht gar nicht so viel Neues mit. Es ist erstmal total interessant zu sehen, dass wir, dass dieses Problem gar kein neues ist. Mhm. Ja, also, und dass bestimmte Dinge in seiner Analyse, also zum Beispiel, wie er die Propagandatechniken analysiert, wie er beschreibt, wie die Rechtsradikalen vorgehen, die Massen für sich zu gewinnen, dass die Techniken heute immer noch angewendet werden. Ja, also zum Beispiel diese sich als Opfer stilisieren oder zu sagen, die wahren Demokraten sind wir. Die Rede von Adorno spricht von Lizenzparteien oder Systemparteien. Heute heißen die Altparteien. Also da kommen ganz viele Elemente vor, die also heute eigentlich immer noch gültig sind. Und das ist erstmal das Interessante an dem Text, dass er sozusagen zeigt, wow, das ist gar nichts Neues, ja. Was auch sehr interessant ist, ist der Hintergrund. Also viele Sachen sind völlig anders, andere politische Lage, aber zum Beispiel gab es damals auch eine große Koalition.
Okay.
Als die NPD sozusagen die ersten Erfolge hatte. Es gab eine erste wirtschaftliche Abkühlungsphase. Mhm. Und so kann man den Text so verwenden, um ein bisschen zu schauen, was ist neu, was ist anders, was ist gleich geblieben und was müssen wir tun.
Was muss man denn mitbringen? Bei Adorno ist es ja häufig, wenn Menschen dieses Wort, diesen Namen hören, ja, zucken sie zusammen und denken, oh Gott, es ist schwierig. Genau. Kann man es einfach mal so nebenbei?
Ehrlich gesagt, ja. Das ist ein weiterer Vorteil dieses Textes, weshalb ich glaube, dass der sehr viele jüngere Leute auch an Adorno ranführt. Also erstmal ist es ein sehr kurzer Text, dann war es ein Vortrag vor Studierenden. Das heißt, Adorno hat sozusagen sehr, sehr zugänglich, sehr klar zu schreiben oder zu sprechen in dem Fall. Wir haben auch an dem Wortlaut quasi nichts geändert. Und insofern ist das eigentlich ein idealer Einstieg in auch Adorno. Ja, den auch wieder zu entdecken und auch ein bisschen die Stärken der kritischen Theorie der alten Frankfurter Schule auch für die jetzige Zeit wieder zu entdecken.
Abschließend, gibt's auch irgendwelche Lösungsvorschläge? Weil das wäre doch angenehm.
Ja, also Adorno war jetzt kein Pragmatiker, ja, und auch kein Politiker, muss man sagen. Und ich finde auch, das muss man von einem Philosophen nicht verlangen. Aber er sagt am Ende, also einmal sagt er am Ende, was ich wirklich fast schon bewegend fand, es ist unsere Verantwortung. Also wir sollten auf keinen Fall sozusagen, wie er sagt, ein zuschauerhaftes Verhältnis zu diesen Dingen einnehmen, sondern wir müssen was tun. Wie es weitergeht, liegt an uns. Und er sagt zum Beispiel, also ganz wichtig ist, dass wir nicht in die gleichen Techniken verfallen. Also nicht Lüge gegen Lüge setzen, wie er sagt, sondern eben beharrlich mit der Kraft der Vernunft Fakten ins Spiel bringen.
Radikalisierung, egal jetzt in welche Richtung, blüht natürlich in Zeiten der Digitalisierung auf. Und wie Radikale diese Technologien nutzen und benutzen, untersucht die österreichische Terrorismus- und Extremismusforscherin Julia Ebner in ihrem neuen Buch Radikalisierungsmaschinen, wie Extremisten die neuen Technologien nutzen und uns manipulieren. Herr Lörsch, Dreisat Kulturzeit sagte zu dem Buch, man wäre froh, Ebners Buch wäre ein Horrorroman. Was ist denn an diesem Buch so unheimlich?
Naja, es ist im Grunde dieses Mischungsverhältnis. Es ist das Mischungsverhältnis aus Erfahrungsbericht, aus Undercover-Mission einerseits und andererseits die Analyse, die Einordnung, die Kontextualisierung und Interpretation.
Aber die Frage ist, wie hat das die junge Frau gemacht? Wie ist die da überhaupt reingekommen?
Naja, Julia Ebner ist befähigt durch zweierlei. Also einerseits ist sie Extremismusforscherin, also sie forscht, sie ist Akademikerin, sie liest alles zu dem Thema, sie beobachtet die Datenströme, die Online-Foren im Büro und beobachtet diese Welt. Das ist das eine. Also sie weiß am besten Bescheid, sie ist en jour und das andere ist aber, dass sie im Grunde spürte, dass das reicht nicht. Ja, das kann es nicht sein. Ja. Deswegen schleust sie sich ein. Deswegen erfindet sie sich Identitäten. Ja, verschiedene Identitäten, verschiedene Avatare in den verschiedenen Foren und schleust sich ein. Mhm. Ich habe ein Beispiel. Was sich verändert, ist im Grunde, sind die Instrumente, sind die Maßnahmen, sind das, was der extreme Rand tun kann. Und diese Maßnahmen und diese Instrumente sind Online-Maßnahmen und Instrumente. Da gibt es eine enorme Beschleunigung, eine enorme Reichweitenvergrößerung. Das kann man sich sehr schön anschauen bei der Reconquista Germanica. Das ist eine Trollarmee, die im Grunde Europas größte Trollarmee. Da schließen sich 10.000 Gesinnungsgenossen zusammen und manipulieren den öffentlichen Diskurs. Also das funktioniert so, dass da werden Kampagnen geschmiedet, die dann ausgespielt werden bei Facebook, bei Dings. Aber vorher sind wir in so einem Raum, das ist meistens über Discord. Das ist eigentlich eine Gaming-Plattform, wo Leute irgendwie sich über Ballerspiele austauschen. Aber da gibt es dann rechtsradikale Kanäle, wo dann gesagt wird, so, was können wir tun? Was sind die Themen? Was sollen die Hashtags auf Twitter sein? Was soll sichtbar werden? Und dann ganz praktisch verabreden, okay, Hashtag Merkel muss weg, Mittwochmorgen 13 Uhr, ihr alle mit euren 20 bis 30 verschiedenen Accounts, wo ihr aber einen Account habt, wo ihr nur über Fußball postet, damit ihr den Algorithmus austrickst, geht ihr raus um 11 und postet das. Und dann wird das ausgespielt, Facebook, Twitter, ist überall, die Leute denken, das geht vor da draußen, das ist die Wirklichkeit, die Mainstream-Medien, was jetzt im Grunde ein Begriff ist, der pejorativ ja schon verwandt wird von denen. Also die Medien schauen sich das dann auch an und sagen, ja, darüber müssen wir berichten, da können wir nicht dran. Wobei, die Leute reden darüber. Und dann wird das wahr. Dann wird das Wirklichkeit. Wobei das einfach im Grunde die zocken Wirklichkeit. Das sind Computerspieler sozusagen. Wir machen das jetzt und dann dreht sich das so auf, dass das in der Tagesschau kommt und Leute überall darüber reden, ja, das ist wirklich ein Problem oder in diesen Emotionen dann verstärkt angenommen werden. Also das ist eine unfassbare Wahrnehmungsverzerrung. Und das ist online möglich.
Gibt es denn irgendwie Hoffnung, dass das vielleicht mal wieder in die andere Richtung geht? Oder befinden wir uns in so einem Tunnel so von wegen, das bleibt jetzt so mit der Radikalisierung, vielleicht auch der gesamten Gesellschaft?
Das Buch ist ja ein hoffnungsvoller Baustein sozusagen, dass man sieht, man schaut sich die Situation an, man versteht die Prozesse und will dem dann etwas entgegensetzen. Dass es jetzt da eine einfache Lösung gibt im Sinne von Netz-DG-Gesetz, und dann sagen sie, dann verbieten wir das und wenn wir das irgendwie löschen und wenn der Algorithmus klüger wird, dann ist das alles weg. Das passiert natürlich nicht. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Es gibt eine Online-Seite, es gibt eine Offline-Seite. Und klar kann man das also verändern, verbessern und wieder in den Griff bekommen. Ich weiß es
Verbleiben nicht. Wir so, es gibt Hoffnung.
Es gibt Hoffnung, verbleiben wir so, wow. Ja.
So, nach zwei Sachbüchern wandern wir jetzt in die Krimi-Ecke. Die allerdings, ein Krimi, der auch im rechtsradikalen Milieu spielt, und zwar Berlin Prepper von Johannes Großschupf. Der beginnt aber nicht im rechtsradikalen Milieu, sondern mit Walter Noack. Der Mann ist ein manischer Sportler, schwimmt immer durch die Spree. Herr Hörning, was macht er sonst noch?
Walter Noack ist sonst noch ein Content Moderator. Das klingt erstmal ziemlich cool und toll. Nach einem modernen Job ist es aber überhaupt nicht. Kurzum, der geht abends in die Zeitung, in der Berliner Zeitung, und schaut sich dort die Online-Kommentare zu den Artikeln an und holt da die ganzen Hasstiraden raus, die Beleidigungen, die Beschimpfungen, die Zonenwachtel, Merkel etc. Das wird alles gelöscht. Sozusagen sein Job ist Delete, Delete, Delete. Und das sind 30.000 Kommentare am Tag. Das muss man sich ungefähr so vorstellen.
Da stelle ich mir aber auch vor, dass es sehr, sehr belastend ist. Was macht dieses Hasskommentarlöschen mit dem Mann?
Ja, dieser Mann ist ja eigentlich schon, der ist schon ein vorsichtiger Mann, muss man dazu sagen. Er war schon vorher Prepper, bereitet sich sozusagen vor, dass irgendwann mal eine große Katastrophe passieren wird. Aber zunehmend machen diese Kommentare es genau etwas auch mit ihm, nämlich, dass sie ihn auch zunehmend radikalisieren. Er glaubt jetzt auch, dass er sich bewaffnen muss, dass er Obacht geben muss. Und dann kommt die große Ironie des Textes, dass er tatsächlich überfallen wird und es nicht merkt.
Okay, und wann wird's rechtsradikal?
Rechtsradikal wird es eigentlich, als er da in die wahre Prepper-Szene geht, nämlich die ihre Verbindung zu den Wehrmachts- und Reichsbürgern haben, zu den Verschwörungstheoretikern. Und es ist ziemlich erschreckend, dort zu lesen in diesem Buch, das ist in Berlin tatsächlich, in Tempelhof zum Beispiel, gibt es Bunker, in denen Schießübungen gemacht werden. Das ist jetzt, man könnte sagen, das ist Fiktion. Na klar, ein Thriller. Nee, Großschupf war dort. Der kennt das alles. Also alles, was in diesem Buch drinsteht.
Wirklich?
Ja, das gibt es.
Weil das wäre meine nächste Frage, ja. Weil ich kenne diesen Bezirk, Berlin-Tempelhof, und ich kenne sogar auch diese Bunker. Ja. Wie sehr haben Sie denn das nochmal nachgeprüft? Weil wenn der Autor dann sagt, ja, da ist ein Schießding, gehen Sie dann da auch nochmal hin als Lektor?
Nein.
Ach so, Sie glauben
Nein.
das dann?
Der glaube ich, also dieser Mensch ist absolut vertrauenswürdig. Ja. Vor allen Dingen auch deshalb, weil der 6 Jahre lang selber so ein Content Moderator war.
Okay.
Ja, also neben seinem Schreiben, davon konnte er nicht leben, hat er das auch gemacht. Und sozusagen alles, was wir da lesen, es gibt ja so ein Grundrauschen, ein Sound von Beschimpfung, der ist letztlich mehr oder weniger original.
Okay, am Anfang ist es wirklich spannend, spannend, spannend. Zum Schluss des Buchs geht's ordentlich zur Sache.
Ja.
Gibt es eine Leserschaft, den Sie jetzt entgegenrufen würden, lest es bitte nicht?
Eigentlich nicht.
Wo es zu heftig ist,
nein? Nein, eigentlich nicht. Das ist eine, also jeder, der nur ein bisschen politisch interessiert ist, finde ich, sollte dieses Buch unbedingt lesen. Weil wir leben doch alle in einer gewissen Blase, haben nur mit eigentlich freundlichen, netten Leuten zu tun, haben einen schönen Job, leben vielleicht im schönen Stadtviertel. Aber was wir dort zu lesen bekommen, das ist Realität. Und ich glaube, der sollten wir uns aussetzen.
Kommen wir jetzt zu unserem Seitensprung im Suhrkamp Espresso. Wir haben uns das so vorgestellt, es ist natürlich schön, über die Bücher im eigenen Verlag zu reden, aber wir wollen natürlich auch mal rausgucken, was machen andere Verlage denn toll. Und Simon Lörsch hat uns ein sehr, sehr interessantes Buch mitgebracht.
Es gibt dieses Buch jetzt frisch rausgekommen, es ist ein ziemlich großer Erfolg. Das ist Edward Snowdens Memoir, Permanent Record. Das erzählt im Grunde seine Lebensgeschichte. Das ist, ja, das kann man mögen. Aber es geht im Grunde darum, oder den interessanten Gedanken dabei finde ich, wenn man sagt, Reconquista Germanica, eine Trollarmee manipuliert uns, verändert unsere Wirklichkeit, dann sind das 10.000 Leute, die in ihrem PC in irgendwo sitzen und ein paar Nachrichten schreiben und plötzlich wird die Welt eine andere. Und die Frage ist natürlich, was passiert denn auf dem gleichen Spielfeld oder in dem gleichen Raum online, wenn der etwas bewirken will, der CIA ist oder ein Geheimdienst mit unendlicher Finanzierung, unendlichen Mitteln, transnational und darüber Wirklichkeit, Diskurse, Öffentlichkeit manipulieren will. Und das wird in dem Buch auf auch wieder Horror auf erschreckende Weise dargelegt.
Also eine absolute Empfehlung. Und das war's auch schon mit unserem Suhrkamp Espresso für dieses Mal. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.